Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich wage jetzt mal was, was wieder 1000 Shitstorms bringt, aber ich sag's trotzdem. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal drüber nachdenken, ob die Flüchtlingskonvention, die Europäische Menschenrechtskonvention so noch funktionieren. Ich meine, die Flüchtlingskonvention kommt aus den 50er Jahren. Und die Frage ist ja, macht das im Jahr 2023 so mit diesen individuellen Verfahren, monatelang, ohne Klarheit für alle Beteiligten und mit den Botschaften, die sie sendet, Sinn?
Ich kenne jetzt das Postfach von Jens Spahn nicht, aber ich könnte mir vorstellen, den selbst angekündigten Shitstorm hat er wahrscheinlich bekommen. Zumindest haben sich Abgeordnete von Grünen und SPD aufgeregt über das, was er da vor ein paar Wochen bei Markus Lanz gesagt hat. Interessant, weil jetzt der Ampelregierung, also auch Grünen und SPD, ja vorgeworfen wird, sie würden dabei mitmachen, das europäische Asylrecht stark zu verschärfen. Grenzverfahren ist da das Stichwort. Ob sowas praktikabel und vor allem menschenrechtskonform umsetzbar ist, das versuchen wir gleich zu klären. Zuerst aber ein anderes Thema, auch auf europäischer Bühne. Wir erinnern uns, Riesenkorruptionsskandal vor einigen Monaten im EU-Parlament rund um die griechische, damals Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Eva Kaili. Wird da jetzt richtig hart durchgegriffen, dass sowas zukünftig nicht mehr passieren kann? Zumindest neue Pläne kennen wir seit heute. Da gucken wir gleich drauf. Das alles in der Tag am 8. Juni 2023. Ich bin Josephine Schulz. Hi. So, wir kramen mal kurz im Gedächtnis. Man ist ja auch immer so vergesslich, gerade wenn dann irgendwelche Sachen vor Weihnachten passieren. Was war da nochmal vor einem knappen halben Jahr in Brüssel los?
Das Europäische Parlament steht im Zentrum von Korruptionsermittlungen.
Die Vizepräsidentin Eva Kaili soll von Katar Geld bekommen und sich im Gegenzug für den Golfstaat eingesetzt haben.
Über sie herrscht blankes Entsetzen in Brüssel. Eva Kaili, 44 Jahre aus der sozialdemokratischen Fraktion und Vizepräsidentin des EU-Parlaments.
Doch im November ließ eine Rede aufhorchen. Die WM in Katar zeigt, wie der Sport ein Land verbessern kann. Aber hier rufen einige noch immer dazu auf, Katar zu diskriminieren. Sie schikanieren sie und beschuldigen jeden, der mit ihnen spricht, der Korruption. Rednerin war Eva Kaili.
Die Ermittlungen sind ein Erdbeben für das Europäische Parlament, das in Brüssel oft am lautesten Transparenz und hohe moralische Standards einfordert.
Das als kleine Erinnerungshilfe. Eva Kaili ist übrigens vorläufig wieder auf freiem Fuß, durfte jetzt vor einigen Tagen auch ihre elektronische Fußfessel loswerden. Es wird aber weiter ermittelt. Aber sie ist jetzt schon wieder gut in den Medien unterwegs und plant offenbar ihr politisches Comeback. Um ihre Person soll es jetzt aber hier an der Stelle nicht gehen, sondern um die Frage, welche Lehren wurden aus dem Skandal gezogen. Heute wurden jedenfalls Pläne für eine neue EU-Ethikbehörde vorgestellt.
Hallo Köln, hallo Köln. Hi.
Hi. Peter Kapern, unser Korrespondent in Brüssel, auch bekannt hier im Podcast, der verfolgt das Thema schon seit einer ganzen Weile.
Okay,
genau, dann lass uns nochmal zurückgucken. Also nachdem dieser Skandal im Dezember aufgeploppt ist, da gab es ja eine riesige Empörungswelle. Alle haben gesagt, da muss sich was ändern, sowas darf nie wieder passieren. Wir müssen das Vertrauen ins Parlament wiederherstellen. Aber ich hatte den Eindruck, irgendwann ist diese Skandalwelle dann natürlich auch wieder so ein bisschen abgeebbt. Wie ist da dein Eindruck? Also ist man da schnell wieder zum Business as usual übergegangen oder war diese Schockiertheit und dieser Aktionismus schon ernst gemeint?
Also es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man da spricht und durch wessen Brille man da schaut, wenn man auf diese Sache und die Entwicklung nach den Enthüllungen um Eva Kaili und ihre mutmaßlichen Komplizen sich anschaut. Es ist so, dass es ja nicht nur eine Empörung gab, sondern es gab auch eine gigantische Angst unter den Abgeordneten. Denn es ist ja nicht mehr lange hin bis zu den nächsten Europawahlen. Die finden nächstes Jahr im Juni statt, also in rund einem Jahr. Und die Abgeordneten hatten einfach die Furcht, dass sie von den Wählern durch Missachtung, durch Ignoranz gestraft werden. Und das wäre natürlich das Allerschlimmste, was der Europäischen Union, ihren frei gewählten Abgeordneten und ihren Institutionen hier in Brüssel passieren könnte, dass sich die Menschen abwenden und sagen, na, das sind doch sowieso alle korrupte Handels, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Also es hat sich durchaus ja einiges getan. Es sind ein paar Dinge mittlerweile umgesetzt worden. Beispielsweise gibt es strenge Regeln für den sogenannten Drehtüreffekt, also welche Jobs dürfen innerhalb welcher Zeit ehemalige Europaabgeordnete annehmen und welchen Zugang zum Europäischen Parlament haben sie. Aber man darf auch nicht vergessen, in einem ersten Überschwang sind da ja tatsächlich im vergangenen Dezember ellenlange Vorschlagslisten für neue Regeln, neue Verfahrensweisen, neue Sanktionen und dergleichen aufgestellt worden. Und wenn man sich das mal ein bisschen distanziert anguckt, dann hatte man den Eindruck, dass in dieser Furcht vor den europäischen Wählern da auch vieles drauf stand, was man unter die Überschrift verbuchen konnte, was ich schon immer gefordert habe, aber noch nie durchsetzen konnte, jetzt versuche ich es nochmal. Oder viele Dinge, die da drauf standen, nach dem Motto, Hauptsache wir machen jetzt mal was, auch wenn wir überhaupt keine Ahnung haben, ob das, was hier der Auslöser ist, nämlich dieses Cuttergate, ob das dadurch jemals hätte verhindert werden können. Mhm. Denn das trifft mutmaßlich auf alle Regeln, die es jetzt neu gibt, überhaupt nicht zu. Also es ist was auf den Weg gekommen, andere Sachen sind noch unterwegs und es ist keinesfalls so, dass man sagen kann, die Abgeordneten hätten kein großes Interesse mehr daran. Allerdings sind sie durchaus froh, dass das Ganze mittlerweile ein wenig aus den Schlagzeilen verschwunden sind, weil positiv waren die Schlagzeilen bestimmt nicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also du hast gesagt, da war ein großes Potpourri an Sachen, was ich von immer mal vorschlagen wollte und nicht alles ist vielleicht so zielführend, wenn man jetzt an diesen konkreten Skandal denkt. Inwiefern? Was wurde da vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen, vorgeschlagen?
Naja, es gab ja zum Beispiel die Forderung dazu, die sogenannten Freundeskreise von Abgeordneten zu verbieten. Das ist, sind informelle Organisationen von Abgeordneten, wo die sagen, mich interessiert das Land XY ganz besonders und außerhalb der engen Regularien des Europaparlaments will ich einfach gute Beziehungen zu diesem Land pflegen. Mhm. Da haben viele gesagt, na Nachtigall, ich höre die Trapsen, da höre ich jetzt nur noch, da lese ich Katar raus, da lese ich Marokko raus. Und dann gab es tatsächlich den Vorstand, diese informellen Freundeskreise komplett zu verbieten. Und wenn man dann mit Abgeordneten gesprochen hat, dann ist man darauf gekommen, dass es beispielsweise auch einen Freundeskreis gibt zur Pflege der Beziehungen zum schottischen Parlament. Und da ja die EU nur Beziehungen unterhält zu Nationalstaaten, hat das Europaparlament zwar eine Parlamentariergruppe, die sich mit Abgeordneten aus dem Unterhaus in London trifft, aber keinerlei formelle Gruppe, die Beziehungen zu Schottland pflegt. Und wenn man das nun verbieten würde, diesen Freundeskreis, dann gäbe es keine informellen Beziehungen mehr des Europaparlaments zu schottischen Abgeordneten. Da haben dann Abgeordnete darauf aufmerksam gemacht, haben gesagt, das wäre ein großer Verlust für uns. Hm. Noch ein Beispiel. Ein Abgeordneter, der hat mich darüber informiert, dass er an einem Gesetz mitgearbeitet hat, das der EU Möglichkeit geben soll, gegen China vorzugehen, wenn China europäische Unternehmen, die in China tätig sind, unter Druck setzt, Repressionen gegen solche Unternehmen ausübt. Und für diese Vorbereitung dieses Gesetzes hat dieser Abgeordnete mit deutschen Unternehmern, die in China tätig sind, gesprochen. Der sagt, wenn jetzt die Forderung, die da auch erhoben worden ist, umgesetzt wird, dass tatsächlich alle Gespräche, die ein Abgeordneter führt, veröffentlicht werden müssen in einem Transparenzregister, dann führt das dazu, dass natürlich der chinesische Geheimdienst sofort in den Parlamentsunterlagen nachlesen kann, mit welchen Unternehmern ich hier im Parlament gesprochen habe. Und das führt dann dazu, dass diese Unternehmer natürlich niemals mehr mit mir sprechen würden. Das würde meine Arbeit schlechter machen und die Ausübung meines freien Mandats einschränken. Das sind ernstzunehmende Erwägungen, die da im ersten Überschwang der Reaktionen auf die Katar-Affäre fast überrollt worden wären. Und das ist ein wenig ins Gleichgewicht gebracht worden wieder.
Und das, so habe ich dich jetzt vorher verstanden, dass wenn solche Regeln gekommen wären oder kommen würden, wären auch trotzdem Regeln, die einen Skandal wie den wir jetzt erlebt haben, beziehungsweise wird ja noch ermittelt, ist ja keine Vorverurteilung, hätten das aber auch nicht verhindert.
Ich kenne keine einzige Regel, die bisher vorgeschlagen worden ist oder gar umgesetzt worden ist, von der gesagt wird, von Abgeordneten, das hätte Cuttergate verhindern können. Bei Cuttergate, wenn es so abgelaufen ist, wie wir es bisher zusammen recherchiert haben und in den Zeitungen lesen können, wenn es so abgelaufen ist, dann war das eine kriminelle, kleine kriminelle Organisation mit im Kern einem ehemaligen italienischen Europaabgeordneten im Zentrum, der eine NGO gegründet hat, genauer genommen zwei NGOs gegründet hat und über diese NGOs Gelder an korrupte Abgeordnete verteilt hat. Für Wohlverhalten im Parlament.
Also das wäre dann so
das
quasi...
Das kann keine Transparenzrichtlinie oder... Kein Untersuchungsausschuss oder sonst was. Niemand kann verhindern, dass irgendein Mensch beschließt, kriminell zu werden.
Nun wurden ja nicht alle Vorschläge, die gemacht wurden, dann direkt wieder einkassiert, sondern heute wurden die Pläne für eine EU-Ethikbehörde vorgestellt, auch als Reaktion auf diesen Skandal. Vielleicht kannst du das mal schildern. Wie soll diese Behörde aussehen? Was soll die können?
Also dieser Vorschlag gehört beispielsweise in den Bereich, was ich schon immer gefordert habe und vorgeschlagen habe, aber noch nie umsetzen konnte. Denn diese Ethikbehörde, die geht gar nicht zurück auf Qatargate, sondern die geht zurück auf einen Auftritt von Ursula von der Leyen im Europaparlament, die da eine Mehrheit haben wollte und deshalb für sich selbst, für ihren Posten als Kommissionspräsidentin, sie wollte gewählt werden zur Kommissionspräsidentin und deswegen hat sie den Abgeordneten gesagt, ich werde euch eine solche Ethikbehörde vorschlagen. Darum ist es dann still geworden. Ganz besonders eilig hat es Ursula von der Leyen mit diesem Projekt auch nie gehabt, darf man wohl unterstellen. Und durch Qatargate sind die Rufe nach dieser Ethikbehörde wieder laut geworden. So, nun hat heute die EU-Kommission ihre Pläne vorgestellt und die sehen so aus, dass ein Gremium, das unter anderem gebildet wird aus Vertretern von 9 EU-Institutionen, also es geht nicht nur um Kommission und Parlament, sondern auch um den Rat, um die EZB, um den Europäischen Gerichtshof, um die Europäische Investitionsbank, um den Rechnungshof und ein paar andere noch, dass die gemeinsam einen gemeinsamen Satz von ethischen Standards und Verhaltensregeln ausarbeiten, die für alle Institutionen, alle diese 9 Institutionen gelten soll. Und das ist sozusagen der Kern dieser Ethikbehörde, die Ursula von der Leyen da vorschlägt.
Aber jetzt korrigier mich, aber ich würde denken, es gibt ja schon sehr, sehr viele Transparenzregeln, Regeln zu Lobbyismus und so weiter auf EU-Ebene für die unterschiedlichen Institutionen. Würdest du sagen, es braucht da jetzt nochmal eine Behörde, die diese Regeln jetzt nochmal ganz klar für alle aufschreibt und vielleicht auch vereinheitlicht, so habe ich es jetzt verstanden?
Naja, in der Nicht-Einheitlichkeit wird eine Schwäche gesehen, dass beispielsweise Fragen wie, wie muss ich mit Gastgeschenken umgehen, wenn ich auf einer Reise im Ausland bin oder wie geht das eigentlich mit den Reisekosten? Muss ich die immer selber tragen oder in welchem Umfang darf ich Reisekosten, Geschenke annehmen? Mit wem darf ich mich treffen, ohne dass irgendwer davon erfährt? Solche Dinge sind unterschiedlich geregelt in den EU-Institutionen und das will die Europäische Kommission beenden. Sie sagt, wir brauchen unbedingt einheitliche Standards, weil wir, die Brüsseler Institutionen, gemeinsam um das Vertrauen der europäischen Bürger werben. Und da kann es nicht sein, dass die eine Institution lockerere Regeln hat als die andere.
Aber diese Behörde ist jetzt nicht dafür da, dass dann auch durchzusetzen. Also die kann nicht bei den Parlamentariern anrufen und sagen, du musst mir jetzt mal auflisten, mit wem du dich in den letzten 3 Monaten getroffen hast und wie lange und alle deine Gastgeschenke, die will ich auch sehen.
Genauso ist es. Die Durchsetzung dieser gemeinsam vereinbarten Regeln, die soll weiter in den Händen der jeweiligen Institution liegen. Und dafür führt die Kommission durchaus gewichtige Gründe an. Beispielsweise sagt sie, dass diese Ethikbehörde, die da geschaffen werden soll, in den europäischen Verträgen, also in unserem europäischen Grundgesetz, gar nicht verankert ist. Und dann sei es sehr schwierig, wenn eine solche Behörde, die keine Kompetenzzuweisung in den EU-Verträgen hat, wenn die sozusagen frei gewählten Abgeordneten gegenüber als weisungsbefugt, disziplinarberechtigt, untersuchungsberechtigt auftreten soll. Das würde zu rechtlichen Schwierigkeiten führen und deswegen können wir über dieses Maß, das wir da vorgeschlagen haben, sagt die Kommission, also das Definieren von gemeinsamen Regeln, nicht hinausgehen.
Und ist das ein Problem? Weil man könnte ja jetzt argumentieren, dass die Selbstkontrolle vielleicht bisher an der einen oder anderen Stelle ja nicht so gut funktioniert hat.
Naja, in der Tat gibt es die Vermutung, dass die Selbstkontrolle durchaus besser gemacht werden könnte. Denn wenn man sich anschaut, in wie vielen Fällen die untersucht worden sind, beispielsweise im Europaparlament, dann auch tatsächlich Sanktionen ausgesprochen worden sind, da gibt es eine große Diskrepanz. Auf diese Diskrepanz wird das Präsidium des Europaparlaments immer wieder hingewiesen, so nach dem Motto, ihr habt da viele Pappenheimer, die gegen Regeln verstoßen, aber aber mit denen passiert nie was. Hm. Also seid ihr ein zahnloser Tiger. Nun antwortet das Parlamentspräsidium, dass es in den allermeisten dieser Fälle um absolute Petitessen geht. Beispielsweise, dass Geschenke, die von einer Auslandsreise beim Besuch irgendwo in einem anderen Land, in einem Nicht-EU-Land mitgebracht worden sind, dass die nicht schnell genug oder gründlich genug ausgewiesen worden sind, deklariert worden sind. Und wenn man sich dann mal diese große Kammer da im Europäischen Parlament anschaut, wo diese Geschenke dann irgendwann landen, dann sieht man da gravierte Mokka-Kännchen aus versilbertem Edelstahl. Und da habe ich dann immer die Vermutung, ja, wenn ich von einem anderen Abgeordneten so ein Ding mit dem Abbild des, ich sage mal, Parlamentsgebäudes von Oman in die Hand gedrückt bekomme, ich glaube, mir könnte es vielleicht auch passieren, dass ich das nicht unmittelbar angebe. Ich käme aber auch nicht die Idee, dass man mich wegen der Annahme von so einem Teekännchen für korrupt halten könnte.
Ich muss jetzt gerade an meine Teekännchensammlung zu Hause denken, die ist auch sehr umfangreich. Du hast jetzt schon ein paar Pro- und Kontrapunkte sozusagen angesprochen mit Blick auf diesen neuen Pläne. Wie sind denn die Reaktionen?
Es gibt, wenn ich nochmal nachhaken darf oder nachkarten darf, Josefine,
immer.
Es gibt noch andere gravierende Kritikpunkte oder Bedenken gegen eine Ethikbehörde, die mit schärferen Kompetenzen ausgestattet ist. Wir haben hier in diesem Podcast schon manches Mal über den Rechtsstreit zwischen der EU und Polen gesprochen, über die polnische Justizreform. Ja, über die polnische Justizreform, wo der polnischen Regierung massiv vorgeworfen wird, die Unabhängigkeit ihrer Justiz und ihrer Richter zu beenden, dadurch, dass sie eine Disziplinarkammer eingeführt haben. Nun habe ich ja eben bei den Institutionen, für die diese Ethikbehörde zuständig sein soll, auch den EuGH aufgezählt. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten hier eine quasi europäische Disziplinarkammer, die Richter des Europäischen Gerichtshofes kujonieren kann und die dann automatisch im Verdacht stünde, sie täte dies aus politischen Gründen. Also da würde man dann sich gewissermaßen derselben Kritik aussetzen, wie man sie gegen die polnische Regierung äußert. Und auch das, da kenne ich niemanden, der das ernsthaft will, abgesehen von einigen wenigen Europaabgeordneten. So, du hast mich nach der Kritik gefragt. Ja, es gibt natürlich die Kritik, die darauf hinweist, dass diese Ethikbehörde eben nicht sanktionsfähig ist, eben keine Untersuchungen durchführt gegen Kommissionsbeamte oder Europaabgeordnete. Da wird dann immer wieder die französische Institution mit der wunderbaren Abkürzung HATPV genannt. Das heißt auf Französisch Haute Autorité par la Transparence de la vie publique, also die hohe Behörde für die Transparenz des öffentlichen Lebens. Das ist eine solche Ethikbehörde, die auch selbst Untersuchungen durchführt und selbst Strafen aussprechen kann. Und so etwas hätten sich auch manche Europaabgeordneten gewünscht. Beispielsweise der Grüne Daniel Freund, der sagt, das, was die Kommission da jetzt vorschlägt, das kommt einem Versuch gleich Spielregeln vorzuschlagen, ohne einen Schiedsrichter zu ernennen. Hm. Es gibt dann allerdings auch Zustimmung zu den Plänen von Ursula von der Leyen, die kommt von der EVP. Sven Simon von der CDU beispielsweise sagt, dass der Vorschlag sei sehr angemessen, aber selbst dieser Vorschlag hätte Qatargate nicht verhindert. Und er verweist auf etwas, was in der Debatte schon zu massiven Streit zwischen Mitte links und Mitte rechts im Europaparlament geführt hat. Er sagt nämlich, das Hauptproblem bei Qatargate, das seien intransparent arbeitende und wirkende NGOs, und die müsse man genauer unter die Lupe nehmen. Und wer sozusagen NGOs attackiert und angreift, der findet auf der linken Seite des parlamentarischen Spektrums eher spärlichen Beifall.
Das kann ich mir vorstellen. Dieser Punkt, den du angesprochen hast, seien quasi Spielregeln, aber ohne Spielleiter oder ohne jemanden, der diese Spielregeln durchsetzt. Du kennst ja das Brüsseler Leben rund um Parlament, Kommission und so weiter sehr gut. Da frage ich mich immer, glaubst du, dass mehr und strengere Regeln der richtige Weg sind? Oder liegt das Problem eben sowieso eher in der Kontrolle und Durchsetzung? Weil es ist ja wahrscheinlich doch sehr schwierig, genau zu überblicken, wer sich da jetzt in der Mittagspause mit wem trifft, was da besprochen wird oder ob dann da, weiß ich nicht, im schlimmsten Fall irgendwelche Geldkoffer unterm Tisch langgeschoben werden. Also was würdest du sagen, ist das überhaupt kontrollierbar?
Also jetzt fragst du mich ja gewissermaßen nach meiner persönlichen Meinung.
Das ist richtig, das tue ich.
Und ja, und ich sage dir, wenn ich mich im Europaparlament umschaue, dann finde ich ganz, 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 ganz überwiegend in fast allen Ecken, Winkeln und größeren Abteilungen dieses Parlaments hart arbeitende, seriöse Politiker. Und mir läge nichts ferner, als die unter einen Generalverdacht zu stellen. Und ich denke, wir, die Wähler, die Kritiker, die Publizisten, die Journalisten, wir dürfen eines nicht vergessen. Das Parlament ist das Abbild unserer Gesellschaft. Es ist unsere Gesellschaft in klein. Und das ist frei gewählt. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Wir selbst wählen diese Abgeordneten und müssen am Ende des Tages damit leben, dass die nicht besser sind als wir selbst. Wie denn auch? Sie sind doch nur Abgeordnete von uns. Und da gibt es dann solche und solche. Und man sollte dann, wenn so etwas passiert wie Cuttergate, mit der ganzen Härte des Gesetzes dagegen vorgehen. Wenn ich das richtig beurteile, was die Staatsanwaltschaften in Griechenland, Italien und Belgien da anstellen, dann tun sie das. Und wir müssen dann auch mal die Geduld aufbringen, zu gucken, was lässt sich am Ende des Tages tatsächlich beweisen und welches Verbrechen, welches kriminelle Vergehen kann dort nachgewiesen und dann sanktioniert werden. Durch Selbstbindungen, durch eine Selbstkasteiung und durch ein Setzen in einen Generalverdacht kommen wir da, glaube ich, nicht wirklich weiter.
Peter, dann vielen Dank dir auch für deine persönliche Einschätzung jetzt am Ende nochmal. Dankeschön.
Gerne, Josephine. Bis dann.
Wer regelmäßig diesen Podcast hört, hat vielleicht auch am Dienstag die Folge gehört. Da haben wir schon über die politischen Auseinandersetzungen in Deutschland zum Asylrecht auf EU-Ebene gesprochen. Warum da jetzt unter anderem Grüne gegen Grüne rebellieren und was die Kritikpunkte an den Vorschlägen sind. Heute wird das Ganze von den Innenministern der EU besprochen. Soweit ich das jetzt Stand 16 Uhr sehen kann, noch ohne Einigung. Man versucht da eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten hinzukriegen, wie dann zukünftig mit Geflüchteten in der EU umgegangen werden soll. Und eine Idee, die im Zentrum steht, ist besonders umstritten.
Gespräche über Grenzverfahren.
Außenlager, die ganz klar zu haftähnlichen Bedingungen führen.
Bisher haben wir mit den Lagern an den Außengrenzen Erfahrungen gemacht, die eben nicht mit der Menschenwürde vereinbar sind.
Viele sprechen von Haftzentren. Worum es geht, das sind Schnellverfahren oder Vorverfahren an den EU-Außengrenzen. Ich habe mir diese Idee von Konstantin Ruschka erklären und einschätzen lassen. Er ist Experte für Asyl- und Migrationsrecht und arbeitet am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Herr Ruschka, diese Vor- oder Schnellverfahren an den EU-Außengrenzen, nach allem, was wir jetzt über die Pläne bisher wissen, wie muss man sich das in der Praxis vorstellen?
Ich glaube, man hat sich gar keine echte Vorstellung davon gemacht, wie das in der Praxis funktionieren könnte, weil man einer Chimäre aufliegt, die sagt, die Personen kommen über die Grenze und man kann sie an der Grenze aufhalten und dann ein Verfahren machen. Man hat sich weder über die Frage, wo könnte das konkret räumlich stattfinden, noch wer wird es durchführen können, mit welchem Personal, wirklich Gedanken gemacht.
Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, manche Menschen kommen auf den italienischen Inseln an, dort sind sie ja jetzt auch schon in Auffanglagern, da würde das ja möglicherweise gehen. Wie müsste man sich das dann praktisch vorstellen?
Also im Grunde gibt es quasi zwei Positionen, die noch nicht ganz miteinander vereint sind. Das eine ist, dass die Personen ankommen und nur geschaut wird, können sie in einen Drittstaat oder in den Herkunftsstaat direkt zurück, weil sie keinen Schutzbedarf haben oder der Drittstaat zuständig ist. Und die andere Position ist, dass man in diesem Grenzverfahren versucht, ein gesamtes, schnelles Asylverfahren durchzuführen. Und beide Positionen stehen noch so halb im Raum. Das heißt, die Person würde ankommen, erstmal registriert werden und dann würde geschaut werden, ergreift eine Ausnahme für die Person, also momentan vorgesehen auf jeden Fall für unbegleitete Minderjährige und umstritten noch für Familien.
Das ist das, was die deutsche Position jetzt wäre, dass man Familien davon ausnimmt, ne?
Genau, das ist die deutsche Position, die auch die Innenministerin heute im Rat nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass das sozusagen für Deutschland nicht machbar wäre, wenn man Minderjährige gar nicht ausnimmt, außer unbegleiteten Minderjährigen. Das ist so die deutsche Position. Und Dann die Frage nach anderen Ausnahmen ist noch ein bisschen unklar. Da gibt es ja dann die Frage nach den Schutzquoten oder die Frage, ob man doch für alle diese Verfahren durchführen könnte. Das wäre dann in der praktischen Umsetzung eigentlich die Frage.
Vielleicht können wir darauf noch mal ein bisschen näher eingehen, weil ich hatte das jetzt in der Debatte so verstanden, dass es um zwei Personengruppen gehen könnte, so dass dann käme. Einmal die, die quasi über einen sicheren Drittstaat in die EU gekommen sind, und dann auf der anderen Seite die, die aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquoten sehr, sehr gering sind, und dass man diese Menschen dann in die Grenzverfahren schicken würde. Ist das erstmal so korrekt?
Das ist erstmal so korrekt, aber es gab jetzt eben noch Verschärfungsvorschläge, wo man gesagt hat, alle, die man potenziell an einen sicheren Drittstaat los wird, also fast so das Ruanda-Modell, so wie das momentan immer gelabelt wird, dass man die vielleicht auch ins Grenzverfahren nehmen kann. Das heißt, da sind die Diskussionen noch am Laufen, wie weit es gehen würde.
Und wie würde man das dann prüfen oder was genau würde geprüft werden dann in diesen Grenzverfahren?
Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen, was klar ist, ist, dass zuerst eine Registrierung erfolgt, also mit über die schon im Grunde vereinbarte Screening-Verordnung, wo es darum geht, wo kommt die Person her, wie heißt die Person, hat sie Verwandte in der Europäischen Union, wie alt ist sie? Diese Fragen, dass man erstmal weiß, mit wem spricht man überhaupt, also Identitätsfeststellung. Und das Grenzverfahren wäre dann der nächste Schritt, wo man sagt, wo ist die Person genau hergekommen? Hätte sie irgendwo schon Schutz bekommen können, wo sie dann auch hin zurückgeführt werden kann? Oder kommt sie aus einem Staat, in dem es keine Verfolgung gibt und kann deswegen dort zurück?
Und in diesen Fällen würde die Person direkt aus diesem Grenzlager wieder abgeschoben werden? Oder wie ist die Idee?
Also das ist die Idee und das ist aus meiner Sicht so das, was am wenigsten realistisch ist. Da gibt es auch ganz viele Beispiele. Also Ungarn hat es ja vor Jahren mit Serbien versucht und Serbien hat sich dann geweigert, die Personen zurückzunehmen an der Landgrenze. Seit 20 Jahren, seit Tony Blair das erste Mal External Processing vorgeschlagen hat, hat man keine Staaten gefunden, die da aufnahmebereit wären. Und ich wüsste nicht, warum das jetzt substanziell anders sein sollte.
Das heißt, man müsste dann sozusagen so EU-Türkei-Deals im Grunde mit allen Ländern machen?
Ja, oder USA-Guatemala und USA-Panama-Kolumbien-Deals, wie sie jetzt gerade verhandelt wurden, wo man sagt, es muss vielleicht nicht der Grenzstaat sein, aber man müsste Staaten finden, die aufnahmebereit sind und halt aufnahmebereit für Personen, bei denen sie dann das Asylverfahren durchführen müssen. Mhm. Daran scheitert es bisher.
Okay, also verstehe ich richtig, weil Sie jetzt auch schon dieses Ruanda-Prinzip von Großbritannien angesprochen haben. Das müsste dann gar nicht unbedingt ein sicherer Drittstaat sein, durch den die Person durchgereist ist, sondern das könnte irgendein Land auf der Welt sein.
Also das ist die Position, die die Hardliner vertreten. Die sagen, wenn wir irgendjemanden finden, der quasi das für uns macht, dann sollte das genug sein. Und es gibt genügend auch rechtliche Gründe dafür zu plädieren, dass es irgendeine sinnvolle Verbindung zu dem Staat braucht, in den die Person zurückgeführt wird.
Was passiert denn, wenn, so ist das ja auch in Asylverfahren in Deutschland oft, wenn man diese ganzen Informationen über jemanden gar nicht rausfindet oder gar nicht überprüfen kann? Wenn jemand sagt, ich bin 16, aber er hat keine Geburtsurkunde dabei und man kann das Alter nicht überprüfen oder man kann auch nicht überprüfen, aus welchem Land die Person kommt, weil sie keinen Pass dabei hat. Was würde man dann tun oder was wäre rechtlich geboten?
Also es ist ja so, dass die Identitätsfeststellung in Asylverfahren doch in den allermeisten Fällen gelingt, auch ohne Pass, dass es umstrittene Fragen gibt, wie quasi die Minderjährigkeit und bei bestimmten Herkunftsländern auch quasi, ob die Person wirklich von da kommt. Aber da gibt es auch, sagen wir zumindest für die Herkunftsländer, sehr gute Sprachanalysen, wo man im Grunde bestimmen kann, wo kommt die Person her. Also man braucht nicht unbedingt einen Pass, um zu wissen, wo die Person herkommt. Mhm. Die Schwierigkeit bei dieser Identitätsklärung ist, dass natürlich das Grenzverfahren mit seiner Methodik die Personen dazu einlädt, am besten nichts zu sagen, weil das im Zweifel die beste Möglichkeit ist, aus dem Grenzverfahren wieder rauszukommen. Wenn ich nämlich keinen Staat identifizieren kann, wo die Person hingehen soll, dann greift auch das Grenzverfahren nicht. Das heißt, man hat keine Anreize für die Asylsuchenden, sich diesem Grenzverfahren überhaupt auszusetzen.
Jetzt kritisieren ja viele, dass diese geplanten Zentren, das wären im Grunde Haftanstalten, wo man Geflüchtete, Schutzsuchende wie Gefängnisinsassen behandelt. Da habe ich mich gefragt, ist das nicht einfach eine Frage der Ausgestaltung? Also das muss ja nicht zwingend so sein, oder?
Naja, wenn Sie jemanden nach diesem Grenzverfahren in ein anderes Land bringen wollen, wo die Person nicht hin will, dann müssen Sie die Person natürlich vorher auch festhalten. Weil wenn quasi das nicht mit einer Freiheitsentziehung einhergeht, dann wird die Person sich möglicherweise dem Verfahren entziehen. Das heißt, faktisch braucht man freiheitsentziehende Maßnahmen. Man kann die besser und schlechter ausgestalten, das ist völlig richtig, aber man kann im Grunde den Personen nicht ein Regime bieten, das nicht die Freiheit entzieht.
Aber dass man die Menschen erstmal nicht sozusagen auf europäisches Festland oder wie auch immer das dann ausgestaltet wäre, also nicht in die EU offiziell einreisen lässt, ist das nicht normal? Also wenn man irgendwo einreisen will, dass man so lange nicht rein darf, bis nicht geprüft wurde, ob man die Voraussetzungen erfüllt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schiefer Vergleich, aber wenn ich in die USA fliege und ich habe kein Visum, dann werde ich auch erstmal nicht reingelassen und am Flughafen festgehalten.
Genau, aber wenn Sie in den USA sagen, ich möchte Asyl, dann werden Sie in das Verfahren reingelassen. Also sozusagen das Problem an dem Ganzen oder sozusagen die rechtliche Herausforderung ist, dass im Grunde durch die Verpflichtung, ein Asylverfahren durchzuführen, ein Einreiserecht erstmal erreicht werden kann. Und deswegen möchte man ja an der Grenze die, die offensichtlich keinen Schutz brauchen, abweisen können. Das ist so der Hintergrund eigentlich des Ganzen, weil man über einen Asylantrag im Grunde ein Einreiserecht erreichen kann, weil der Schutz geprüft werden muss, bevor man die Person irgendwohin abschieben kann.
Und für Menschen aus Staaten mit niedrigen Anerkennungsquoten, um die geht es ja jetzt auch, dass man die möglicherweise voraussortieren will, nenne ich das jetzt mal. Halten Sie das für ausgeschlossen, dass die bei solchen Verfahren an Außengrenzen zu ihrem Recht kommen können? Man kann ja auch dafür sorgen, dass da Anwälte sind oder Dolmetscher vor Ort und so weiter und die dann sagen, doch, die Person hat aber einen individuellen Grund, auch wenn sie vielleicht aus der Türkei kommt, was per se jetzt kein unsicheres Land für alle Menschen ist.
Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass man das auch an der Grenze gut organisieren kann. Ich bin auch im Grunde nicht gegen schnelle Verfahren, wo man sagt, jetzt müsste man da mal schnell drauf schauen mit der entsprechenden Infrastruktur. Ich glaube bloß, die Grenzregionen sind an sich von der Infrastruktur her nicht geeignet, dieses Verfahren aufzubauen. Also es gibt genügend Nachweise dafür, dass man einfach in so einer, sagen wir, Einreisesituation nicht noch eine ganze Struktur dahinter bauen kann. Also sinnvoller wäre vielmehr vielleicht größere infrastrukturell ausgebaute Einheiten irgendwo in Europa zu haben, wo diese Verfahren schnell durchgeführt werden, mit dem Rechtsschutz, den es braucht und auch mit der Beratung und Information der Asylsuchenden, die notwendig ist, damit sie überhaupt an dem Verfahren sinnvoll teilnehmen können.
Aber da sagen ja viele, dass es in der Praxis so ist, sobald die Menschen in der EU angekommen sind, fahren sie quasi hin, wo sie möchten. Das lässt sich dann nur ganz schwer steuern oder kontrollieren, wegen der offenen Grenzen innerhalb der EU, die man ja eigentlich auch so erhalten möchte. Ist es dann nicht auch irgendwie logisch nachvollziehbar, dass man die Prüfung, die Kontrolle stärker schon an die Außengrenzen verlagert?
Das geht von dem falschen Bild aus, dass die Personen im Grunde, die ins Asylverfahren kommen, illegal über die Außengrenze einreisen. Das tun sie schon, die allermeisten, aber die allermeisten nicht über die Außengrenzen. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele illegale Einreisen Frontex registriert hat und die Zahlen der Asylgesuche, dann gibt es viel mehr Asylgesuche als festgestellte illegale Einreisen. Das heißt, diese Vorstellung, dass man die Personen durch eine bessere Kontrolle direkt an der Außengrenze aufhalten kann, die ist im Grunde falsch. Wir haben viele Asylsuchende, etwa 20%, die mit Visa einreisen. Die sind erstmal legal da. Das heißt, die Vorstellung des Grenzverfahrens alleine könnte diese Fragen lösen. Das ist die Fehlvorstellung, die der Diskussion zugrunde liegt.
Trotzdem, ich bringe noch mal ein anderes Argument. Da wird häufig gesagt, wenn man die Menschen, die wirklich Schutz brauchen, wenn man denen helfen will und denen ein faires Verfahren bieten will, wo auch immer in Europa, denen schadet es quasi, wenn so viele Menschen im System sind, wenn so viele Menschen Anträge stellen, weil dann das ganze System, die Behörden überlastet sind. Ist es nicht aufgrund dessen vielleicht plausibel, sozusagen eine Vorauswahl auch dann an den Außengrenzen zu machen, um die, die wirklich Asyl brauchen, um denen ja eine bessere Grundlage zu bieten?
Das ist ja gerade das Problem an diesen Grenzverfahren und diesen Vorschlägen, dass sie so eine hohe Scheinplausibilität haben, dass man das Gefühl hat, damit könnte man was lösen. Schaut man sich die Schutzquoten zum Beispiel in Deutschland in den letzten Jahren an, dann haben immer mehr als die Hälfte der Personen, die einen Antrag gestellt, haben auch Schutz bekommen, wenn dann inhaltlich geprüft wurde. Und alles andere waren im Prinzip so Verwaltungsverfahren, die man außenrum gebaut hat, die unnötiger Aufwand sind. Und ich glaube deswegen, dass ein System, in dem man sagt, wir prüfen einmal, und das kann auch an der Grenze sein, aber ordentlich, mit ordentlicher Beratung und Information und mit Rechtsschutz, ob die Person Schutz braucht, dass das das System ist, das funktionieren könnte. Und alle anderen mit vorher irgendwie noch 3 Vorprüfungen machen, verbrauchen so viel Infrastruktur, dass sie im Grunde nur eine Verlängerung der Verfahren bewirken.
Viel EU war das heute im Podcast. Wem es zu viel war oder falls was anderes gestört oder auch gefallen hat, dann immer gerne schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Philipp May war heute, wie man gehört hat, nicht am Mikrofon, aber er war im Team dabei. Ich bin Josephine Schulz von uns beiden. Danke, tschüss und schönen Abend.